Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, ich denke mal, ein fliegender Wechsel ist doch was Schönes. Da geben wir uns das Staffelholz in die Hand. Übrigens, für die, die da hinten stehen, es gibt noch schöne Sitzplätze direkt hier quasi in der ersten Reihe. Man muss aber willens sein, sich hier auf den Teppich zu setzen. Der sieht ganz unbefleckt aus. Jeder ist herzlich willkommen, noch ein Stück näher ranzurücken. Dann haben wir so eine Lagerfeueratmosphäre hier. Herzlich willkommen zum Festmacher-Projekt 2017. Hier kommen immer wieder Entdeckungen aus der Poetry-Slam-Szene zu Gehör. Und es gibt zwei Kollegen, die jetzt die Bühne betreten werden. Wir haben aus Norddeutschland Michael Kühn dabei. Und wir haben aus England einen aufstrebenden Poeten namens Toby Thompson dabei. Ich kann zu Michael Kühn sagen, er ist in deiner zweiten Identität Geoforscher. Das scheint auch manchmal in seinen Texten zwischendrin durch. Das flackert so auf. Aber eigentlich haben wir uns in Berlin in der U-Bahn getroffen. Ich brauchte noch einen Poeten für diese Bühne und dachte, du siehst aus, als würdest du schreiben. Ja, und dann hat er gesagt, stimmt. Und deswegen macht er das hier gleich. So, der nächste Poet, der danach kommt, die werden sich also abwechseln, ist dann Toby Thompson aus London. Er ist 23 Jahre alt, hat mit Kate Tempest zusammen ein Projekt an der Royal Shakespeare Company gehabt in Stratford-upon-Avon. Und er schreibt nie einen einzigen Vers auf. Also alles, was er an Gedichten jemals geschrieben hat, ist in seinem Kopf. Er ist bereits in Simbabwe aufgetreten, aber in Deutschland noch nie. Das heißt, wir haben auch eine Deutschland-Premiere mit Toby Thompson jetzt hier an diesem Ort zu diesem Zeitpunkt. Ich werde nicht viel weiter Worte machen. Mein Name ist Bas Böttcher. Ich präsentiere hier nur. Begrüßt mit mir ganz herzlich hier auf der Bühne Michael Kühn. Macht Lärm bitte für Michael Kühn.
Ja, moin moin, junge Lüt. Schön, dass ihr da seid. Schön, hier zu sein. Bas hat das schon angedeutet. Ich bin vor bummelig 6 Jahren nach Kiel gezogen, um dort Geowissenschaften zu studieren. Und wenn man sich dazu entschließt, Geowissenschaften zu studieren, dann kommt man recht schnell an einen Punkt, an dem man sich fragt, warum zur Hölle habe ich mich dazu entschieden? Und ich möchte versuchen, eine Antwort zu finden und unter Umständen auch zu geben in dem folgenden Text. Er trägt den Titel Gestein sein, eine Tragödie in 3 Bruchstücken. Wenn mal wieder Platten krachen, Tsunamis Küsten ebnen, Vulkane Flächenbrand entfachen und Aschewolken Asche regnen. Wenn T-Rex in den Hades schaut, weil ein Felsklumpen einschlägt, und Pflanzen, Tiere, Menschen sterben, weil der Planet sich regt. Wenn du dich dann fragst, wer trägt die Schuld? Dann komm, ich lade dich ein und zeige dir die Antwort bald. Die Schuld trägt das Gestein. In Mutter Erden Uterus, im tektonischen Koitus, wird Materie der Gewalt gebeugt und kristallines Mineral gezeugt. Von Temperatur und Druck gebeutelt, steigt die Pampe langsam auf. Kurz vor oben trifft auf Wasser, brodelt, kocht und dehnt sich aus. Denn es schüren mitnichten wasserführende Schichten Gemütlichkeit in heißem Magma, sondern sorgen, man ahnt es schon, für explosive Extension. Und so öffnet sich schmatzend der Höllenschlund zu richten, diese Welt zugrund, spuckt aus das glühend heiß Liquid, das sogleich Richtung Tale zieht. Pyroklastisch hastig macht sich der heiße Tod auf in die Stadt und verbrennt ein jeden Tor, sich nicht in Sicherheit gebracht. Und so nimmt das Gestein im Ascheregen am Fuße des Berges die ersten Leben. Jedoch wenn die Pampe nicht aufsteigt, sondern in der Tiefe verharrt, dann kann es passieren, dass sie dort zu gutem alten Granit erstarrt. Jahrtausende später durch Kollision zweier Platten nach oben geschoben, abgebaut von Menschenhand, nichts ahnend vom grausigen Toben, das schon der weise Saruman beschrieb. Die Zwerge haben zu gierig und zu tief geschürft. Du weißt, was sie aufgeweckt haben in der Dunkelheit vom Erzgebirge. Schatten und Flammen. Doch wie man leider überall sieht, ist Granit sehr beliebt, sodass es geschieht, dass man Granit oft auch im häuslichen Einsatzgebiet sieht, wo ein Kochlöffel schwingender Schmied auf jene Mambas aus Granit den Takt für folgendes kulinarisches Liebeslied angibt. Messer, Schnitt, Messer, Schnitt, Messer, Schnitt, Messer, Schnitt, Messer, Hack, Messer, Hack, Messer, Hack, Messer, Hacke, Beil auf den Tisch, ob Fleisch oder Fisch, ob Gemüsesalat, Platte schlägt die Klinge auf die Platte, schlagen Funken durch die Küche, schwirren kohlige Gerüche durch des Meisters Habitat. Doch ist der Schwung zu schnell, der Stein zu hart, sodass die Klinge jäh zerspringt, ein Bruchstück durch die Lüfte sinkt, sich gegen Haut und Fleisch behauptet, ihn mit einem Schnitt enthauptet. Hier knapp unterm Mund des Koches Lied plötzlich verstummt. So nimmt der Stein in rotem Regen mit dem Kulinar das zweite Leben. Zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, bei einem anderen Streit setzt das Drama sich fort. Sieh mich an, ich bin ein Stein und lieg hier auf der Erde. Mein Leben, das ist super friedlich, weil ich niemanden gefährde. Insekten und Pflanzen tanzen um mich rum und halten sich an den Händen. Alle sind glücklich, die Sonne lacht, dieser Friede soll niemals enden. Doch was ist das? Eine Hand. Sie hebt mich auf. Ich kann den festen Druck spüren. In welch wunderbare Blümchenwelt will sie mich bloß entführen? Wird es Einhörner geben oder gar wunderschöne Steinprinzessinnen? Erhält mein kleines Steindasein nun einen höheren Lebenssinn? Oh, jetzt nehme ich Schwung auf, hui! Schwinge von unten nach oben und schon im nächsten Moment komme ich durch die Lüfte geflogen. Fliege so anmutig, so frei! In Richtung Hundertschaft der Polizei. Und Stein in rotem Streben, am 1. Mai in der Schanze das dritte Leben. Endlos fortführen ließe sich diese Liste von Steinigungen bis zum Steinschlag auf der Piste. Schon damals mit dem Feuerstein schlugen Höhlenmenschen Köpfe ein. Feuerstein führt auch zu Funke, Funke führt zu Flamme und zack, brannte Karthago. Und es war das Uranerz, das den Menschen letztendlich zum Spalter gemacht hat. Die Gefahr ist real. Ihr glaubt mir nicht? Wenn ihr das nächste Mal über Kopfsteinpflaster geht, dann senkt doch einfach mal euren Blick. Und ihr werdet erkennen, sie sind längst unter uns. Vielen Dank.
Mahlzeit. Wie geht's? I'm so sorry, I don't speak a word of your language. It's my first time in Germany. Does anyone know any English? A few of you, thank you. Please apologize to the rest. Okay, I'm going to do a poem called Searching by way of an introduction. It says a little bit about me. Yes, there's a miracle burning. Deep in your chest there's a miracle burning. We are all blessed to be living and learning. Love, we need breath in the physical version, but to treat death as a mythical burden, that's life. And life is but a bourbon biscuit. Mine's but a raw song lyric. Time's but a thorn-don gimmick. And life's but a bourbon biscuit, that's life. And this one's for my bone mold trinkets. Take your spirit and spill it. Stone cold lyrics. Stone cold lyrics. I'm just searching for an angle. I'm just searching for a voice. I'm just searching for a way to fit in. I'm just searching for a reason to rejoice. And I am just trying to treat breathing as a choice. And smiling as a must, I'm just mining for a diamond in the rough. I guess I'm just trying to find happiness. Yeah, pretty much. I'm just trying to be happy. And I am just searching for a true fact. For one that I can really understand. It feels kind of like searching for a ruby in the dirt or for a church in the city of the damned. And really, I'm just trying to be a man. A good one. I guess I just wish I had a plan. A good one. And really, I'm just trying to be a good son. I'm just trying to be a good son. And I'm just trying to make my peace with the struggle. Progress is gradual, needless to mumble. It's like my life is a street full of rubble and I haven't got time just to lean on the shovel. Last night I felt asleep in my duffel. With a head full of schemes and a cheek full of stubble, that's good. Keep writing, describing the puzzle. I needn't remind you the mind is a muscle. Flex and release. Flex and release. Make hay while the sun burns red through the trees. Rest and resume. As soon as it rears its head in the east. I'm just trying to make sense of my dreams. Searching for strength, also for a lesson to teach. Also for a place to lie down. I have quite a collection of tensions to ease. I'm just trying to float on the temperate seas of wisdom, hope, affection, peace. I'm just trying to cherish this westerly breeze as it pinkens my nose and caresses my cheeks. I'm just trying to go the whole length of this beach without once wondering what's it all for. And when will it cease? And who first tried pecking with elegant beaks and wearing grey feathers instead of a fleece? Was it the herons, the eggs, or the geese? These are the questions that fetch me from sleep, stressing me out like big chunks of celery wedged in my teeth. I'm just searching for things that are constant. I'm just searching for things that are real. I'm just trying to make sense of my problems, just trying to sum up the things that I feel, things I desire, things I believe in, trying to treat breathing as being intrinsically freeing and smiling as winning. Graciously, I'm just trying to keep grinning. Basically, I'm just searching for ways to express the bittersweet taste on my tongue and the similarly melancholy ache in my chest, trying to not feel hate for the angel of death. I'm just searching for ways to impress, to astound my mum, my dad, all the friends that I found. I'm just trying to make them proud. I'm just trying to make them proud. Thanks. A hand for Mikael.
Der folgende Text heißt Metakreis. Der Autor beendete seinen Vortrag, zog ein Messer aus seiner Tasche hervor und begann einen Zuschauer nach dem anderen grausam abzuschlachten. Von viel Blut zu sprechen wäre eine Untertreibung. Nachdem auch der letzte Zuschauer zuckend in einer Lache seines eigenen Blutes, gemischt mit dem Rinnsal an Blut des restlichen Publikums lag, nahm er sich den anderen Poetry Slammer vor, dann den Moderator. Nur die Gastro und die Technik ließ er am Leben, die machten schließlich nur ihren Job. Als er fertig war, stürzte er sich selbst in das Messer und verendete lächelnd und röchelnd. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich auf der Meta-Ebene des gerade gehörten Textes willkommen heißen. Sie waren bis jetzt ein fantastisches Publikum. Vielen Dank soweit. Nun lassen Sie uns das Gehörte, so Sie denn soweit sind, besprechen und falls nötig verarbeiten. Also, was haben wir gehört? Eine sehr kurze Kurzgeschichte, nur wenige Zeilen umfassend, in der es darum geht, dass ein nicht näher beschriebener Slam-Poet im Anschluss an den Vortrag eines Textes damit beginnt, die anwesenden Zuhörer, ausgenommen an der Szenerie beteiligte Veranstaltungstechniker und Gastronomiekräfte, mit einem Messer zu attackieren und zu ermorden. Es wird dabei kein spezifischer Grund für die Tat genannt. Die detailliert beschriebene Brutalität und die Wahl eines Messers als Tatwaffe lässt jedoch auf ein emotional motiviertes Verbrechen schließen. Die Reihenfolge der Morde, erst Zuschauer, dann anderer Poetry Slammer, dann Moderator, lässt mehrere mögliche Interpretationen zu. Ein möglicher Erklärungsansatz ist, dass die Opfer nach aufsteigender Relevanz für den Täter geordnet sind. Er beginnt mit dem Publikum, zu dem er den geringsten emotionalen Bezug hat, arbeitet sich zu dem Poeten hoch, zu dem er eine etwas stärkere Bindung hat und hebt sich das Beste, also die Ausführung der emotional am stärksten aufgeladenen Tat, für den Schluss auf. Hallo Bas. Bevor ich Ihnen nun weitere Ansätze zur Interpretation der Tatreihenfolge präsentiere, möchte ich mich dem Ort des Geschehens widmen. Es handelt sich um die Leseinsel, ein Veranstaltungsort auf der Leipziger Buchmesse, und es gibt im Text verschiedene Ansätze. Bing! Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich auf der Meta-Meta-Ebene des gerade gehörten Textes willkommen heißen oder auf der Quadratmeter-Ebene, wenn Sie mir den kleinen Witz erlauben. Sie waren bis jetzt ein fantastisches Publikum. Vielen Dank soweit. Lassen Sie uns über das gerade Gehörte sprechen. Wir hörten zunächst eine Kurzgeschichte, behandelt von einem Autoren, der nach einem Poetry Slam Auftritt alle Anwesenden mit einem Messer ermordet und gleich darauf den Freitod wählt. Anschließend hörten wir eine Besprechung jener Geschichte aus einer superioren Position, also ein Interpretationsversuch der genannten Kurzgeschichte durch eine äußere Instanz, die auf einer höheren Erzählebene als die der ursprünglichen Kurzgeschichte agiert. Nun, was möchte der Autor mit seinem cleveren literarischen Kniff des Einführens einer Metaebene im laufenden Text ausdrücken? Diese und weitere Fragen möchte ich in den nächsten Minuten auf den Grund gehen. Ein möglicher Interpretationsansatz des Geschehens ist, dass der Autor durch das Einführen der genannten Metaebene den Zuhörer bzw. Leser in seine Gedankenwelt einladen möchte, er den Zuhörer bzw. Leser mitnehmen möchte auf eine Reise durch die emotionalen Höhen und Tiefen des Hauptcharakters und möglicherweise auch in seine eigene Gefühlswelt, in die Genesis seines kreativen Schaffens, meine Damen und Herren. Interpretationsansätze, die in jenem Akt einen Versuch des Persiflierens, des Relativierens und der bewussten Verwirrung des Zuhörers vermuten, möchte ich an dieser Stelle scharf zurückweisen. Es gibt im Text keinerlei Evidenzen für eine solche Absicht. Vielmehr möchte der Autor... Bing! Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich auf der Meta-Meta-Meta-Ebene des gerade gehörten Textes willkommen heißen. Haha, dieser Autor besitzt nun wirklich ein exzellentes Gespür für einen guten Plot-Twist. Aber was mag uns diese neue Wendung im Geschehen sagen? Nun, ein möglicher Interpretationsansatz ist, dass es sich bei dem Werk um eine Persiflage handelt. Die Intention des Autors dabei könnte sein, mit dem humoristischen Verspotten einer textlichen Metaebene durch eine weitere Metaebene Kritik an der Literaturwissenschaft selbst zu äußern, also dem Schreiben über etwas, das vorher jemand anderes geschrieben hat, dem Bücher über Bücher schreiben, wie es bei den richtigen Wissenschaften eben nicht der Fall ist, wenn anwesende Geisteswissenschaftler mir diese kleine Spitze verzeihen mögen. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Autor mit Hilfe der Meta-Meta-Ebene seine voranstehende Kurzgeschichte relativieren möchte, da dieser in ihrer Brutalität und mit der Nutzung realer Personen und Orte bedrohlich auf den Zuhörer wirken könnte. Oder aber das gesamte Werk dient in seiner verschachtelten Komplexität schlicht und einfach der Verwirrung des Zuhörers bzw. Lesers. Dafür gibt es im Text einige Anhaltspunkte, die ich im Folgenden auflisten möchte. Bing! Sehr geehrte Damen und Herren, wer hätte das gedacht? Eine Meta-Meta-Meta-Meta-Ebene. Was für ein ausgefuchster literarischer Kniff des Autors. Chapeau, Herr Autor, sehr, sehr clever. Was will er uns denn damit sagen, der Herr Autor, der feine Herr Autor? Ja, was will er uns denn damit sagen? Na los, raus damit. Soll ich dir mal sagen, Herr Autor, wo du dir deine Meta-Ebenen hinstecken kannst, Herr Autor? Soll ich dir das mal... Bing! Photon. 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 Upquark, Upquark, Upquark. Downquark, Downquark, Downquark. Bing! Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich auf der Meta-Meta-Meta-Meta-Meta-Meta-Ebene des gerade gehörten Textes willkommen heißen. Sie waren bis jetzt ein fantastisches Publikum. Vielen Dank soweit. Bitte helfen Sie mir. Er hält mich in diesem Text gefangen. Immer wenn ich glaube, dass es bald vorbei ist, schickt er mich auf die nächste Ebene. Bitte, ich will hier raus. Ich will zu meinen Kindern, zu meiner Frau. Bitte, ich habe doch nichts getan. Bitte, bing! Sehr geehrte Damen und Herren, ich mache Sie recht herzlich. Bing! Ich muss Sie alle umbringen. Nur so kann ich mich befreien. Ich muss Sie alle umbringen. Ich muss das Messer nehmen und ich muss Sie alle umbringen. Danke. Toby Thompson!
Was it about speed dating? Oh, that was my best guess. This next one that I'm going to do is called Sunset. And if you're with someone who doesn't speak English and you do, could you tell them that it's about the feeling of being alone whilst the sun is setting? Just so they kind of know what's going on. And yeah, I apologize, I go kind of fast. It might be hard to keep track, but hopefully there's some kind of music in the poetry if you just want to follow that. It's called Sunset. There is nothing quite like being alone at sunset. It's like heartbreak but warmer. It's like sitting with someone and holding their hand as they die the perfect death. It's like torture, if torture were pleasant. It's music, if music were silent. It's you sat marooned on an island, chewing the pencil that drew the horizon. You're sketching a masterpiece, moving and vibrant. You think that it's done, you turn blue with excitement. But all that you've drawn is a moon in the sky and a man sat upon it with truth in his eyes, stamping his socks on the roof of the night. In his left hand, he holds a Peruvian pipe. From his right, there's a pencil protruding. But why? What's he doing, you wonder? Is he scribbling things? There's a palm tree, a bird. Look, it's lifting its wings. And it's floating around on the whistling winds. And below, on the ground, with an imbecile's grin, sits a child. And with something akin to a grim realization, it hits you, the pin drops within. Because the fact is that you were the picture, not him. Yes, you were the fictional thing. When there is nothing quite like being alone at sunset. It's like heartbreak, but warmer. It's like making love to Mother Earth's daughter. It's like being drunk by water. When there is nothing quite like it in all of the world. Except for maybe it's like when you fall for a girl. If the girl was a princess and you were a frog and she kissed you and you became huger than God and you slapped her about and she kissed you again, now once more you're a frog and you wish to repent but you can't because your legs won't kneel and your hands won't pray and your mouth never learned to say sorry. There is nothing quite like that. Except for maybe the face the sun pulled as it fled from your body. I never know how to respond when the sun absconds. It's too much to process. I never know where to begin when describing the feeling that flares if I squint at the sun through my soon-to-be fused lids and observe him offering the room his excuses. Like, sorry guys, I've got work in the morning. The damn world ain't gonna warm itself, but if you come around tomorrow once the birds have started squawking, I will share a little more of my immortal wealth. I never know how to behave when the sun's hands wave farewell to the evening. And then when I'm trying to satisfy the ink's urge to ooze, I can never quite decide upon which words to use. As these X as well as internal infernal blues mix, merge and fuse with the pink purple hues. And my chin tilts to here as orange turns to rouge. And the wind fills my ear with a whispering whoosh saying, Mister, excuse me. I'm loath to intrude, but would you like a keg of this weird herbal juice? It's made of the sunset and it's rare as a dove's tooth. Tell me more, well it's lemon and ginger infused. And I got it off of Jennifer, sister to Zeus, in return for complimenting her kitsch Burberry shoes. I think it's basically a deadly elixir of youth. I've heard enough, so I sip slurp a sluice. And suddenly I'm singing like a winged bird. Forsooth, Mother Earth's pretty bright, better give her her dues. But can someone tell me, please, I'm a bit confused. Who put the red in her lips, curved and smooth? And more to the pointedly pitch-perfect truth. What turns the sky from a nice pristine, stylish cream to the lightish green of a twilight dream? It's lush. I'm peering through a violet screen of dust at the ultra-beguiling queen of dusk, feeling like I have just been concussed. I tell her, your eyes, they turn my knees to mush. Your whole vibe's ingenious.
Miguel! Ich möchte zumindest meinen Beitrag heute abschließen mit einem Liebesgedicht. Ja, ist euch nach einem Liebesgedicht? Es ist ein besonderes Liebesgedicht, denn ich möchte es widmen all den Geologen da draußen. Denn die können das gut gebrauchen. Es trägt den Titel Herz aus Stein. Dunkt, Konturlosigkeit, Schwärze, Stille. Dunkelheit, Konturlosigkeit, Schwärze, Stille. Dunkelheit, Konturlosigkeit, Schwärze, Stille. Tropfen, Tropfen, Tropfen. Zu Beginn nur Dunkelheit.
konturlose Schwärze weit und breit, vollkommen und rein kein Mondschein, sie entstellt kein Sternenhimmel Lichtermeer, das ihre Nacht erhellt. Kein Atmen, kein Ächzen, kein sichtbares Leben, ein Ort tief im Fels, von Stille umgeben. Plötzlich zerreißt ein Geräusch die vermeintliche Leere. Ein deutlicher Laut aus wohl fremder Sphäre, den Anfang eines Wandels von existenzlos zu sein, macht hier nun ein Tropfen kalkigen Wassers auf Stein. Und schon beginnen die Quanten zu tanzen. Bindungen brechen, ordnen sich neu und formen Teile zu Ganzem. Millionen, Milliarden Teilchen lernen sich lieben und formen von oben herab den Stalaktiten. Das Tropfen jedoch nimmt damit kein Ende. Auf das Mutter Natur Stalaktit eine Partnerin spende, so fällt die Kalkbrühe weiter auf den Boden der Grotte. Es entsteht Stalagmit und die ist eine Flotte. Doch kaum ist das Traumpaar erschaffen, versucht Schwerkraft, die beiden gehen Erde zu raffen. Stalaktit sinkt nach unten, kann sich kaum halten, doch so einfach lässt sich Zweisamkeit nicht spalten. Denn Stalagmit am Boden, die Kämpfernatur, wächst weiter empor, bleibt spitz und stur und sie hofft, eines Tages berühren wir einander, sind spitz aufeinander und treffen spitz aufeinander. Aber solch ein Prozess, es ist zu bedauern, kann mehrere 10.000 Jahre dauern. Doch Tropfen für Tropfen, Jahr für Jahr, kommen die beiden sich langsam nah, lernen sich kennen, aber lassen sich Zeit. Drängeln brächte niemanden weit. Entdecken die Fehler und Mängel des Andern und beschließen dennoch, weiter aufeinander zuzuwandern. Und irgendwann dann kommt der Tag, an dem das große Rendezvous naht, die letzten Nanometer der einsamen Fahrt, dann die Verbindung zum Stalagnat. Der Moment der Berührung, das Ende vom Leiden, sich in ewigem Kuss vereinen. Oh! Tropfstein. Müsste man sein. Vielen Dank, Tobi Thorsten.
Okay, last one. Thanks for having me. Us. It's been. This is called love. How do I say love in German? Liebe. Everybody say love.
Love.
Louder on the count of four. Love, two, three, four.
Love.
Everybody feel love. Quietly on the count of four. One, two, three, four. Everybody say love.
Love.
Everybody say love.
Love.
Peace and I believe you can drink love straight if you got the right goblet. I believe that. I believe you can take love to work if you got the right Tupperware. It's good, good vocabulary. And you can eat that for lunch as long as you keep some space in your stomach spare. I believe you can make love blush. You just need to pluck up the courage to say something heartfelt and honest. I believe we can all find the answer to what is love. We just need to quit asking our logics. The science is hardly as hard as for rockets. You haven't even got to go to classes at college. Merely give your soul's eyes glasses a polish and search the way that people do for car keys and wallets, i.e. start with your pockets. It won't be there, but don't despair. Remain calm as you forage. For all the truest loves love a game of hide and seek, so just take your time. The keys to play the part of the novice. Being a human being is bizarre. Be astonished. Unfasten the clasps of your lockets. By which I mean let flabbergasted air pass past the gargoyles guarding your locked lips. And if the mood moves your arms and your coccyx, well then by all means extemporary dance naked but for a garland of olives. Green garlic stuffed olives. Excuse me, I digress as usual. All I'm trying to say is that love is a trillion times, 10 times as high technical and useful as any conceivable future pair of spooky sci-fi spectacles by Google. I believe you can dance on the surface of love's legs until the wise owl, flying by the full moon's silver lights, views are bewildered by rouge and still have dry shoes if you spill the right moves. Moreover, you can glide, similar to penguins on ice, into love's boundless ocean, never to reemerge. Love's a real cheap date. There's rarely a debit to reimburse. You can pay the price of love's devotion and never need a purse. In fact, it probably even helps if you haven't many pennies to disperse. More often than not, money makes the world's natural pirouetting scheme reverse. On another footnote, affection hath an eloquence that never needed words. As much as I would like to think the Book of Love novella would have said its piece in verse, I know the lyrics it delivers are more like those whispered by the larynx of the leopard when it serenely purrs. More like the mesmeric rustling of the leaves the gentlest breeze disturbs. I believe that love can find a field of molehills where once lay a mountain range of obstacles demanding to be stressfully traversed. I believe love will free you from the flesh and bone confines of yourself like melodies escaping from the slender beaks of birds. Forgive me, I'm waffling. Long story shortened, from the length of the tongue of a young giraffe to the length of a thumb that's been cut in half, I believe love is a back rub in a bubble bath. Not wanting to beat around the shrubbery green and lush, I mean to put it in the shells of a couple of pecan nuts. Ever since I learnt love from the mother whose teat I sucked, I've believed being human's a wonderful piece of luck. I believe peace is truth, and love is the key to stuff. Thus, I believe in nothing but peace and
love.
Thanks.
Okay, nochmal zum Mitschreiben. Toby Thompson, Deutschland-Premiere heute, und ich werde mal sagen, wir werden ihn noch ein paar hundert Mal hier in diesem Land zu Gast haben, hoffentlich. Und wir haben Michel Kühn hier auf der Bühne gehabt, bei den Festmachern. Michel Kühn, Toby Thompson, checkt sie online, bucht sie, wenn ihr Veranstalter seid, nehmt sie unter Vertrag, wenn ihr Verleger seid. Das war's von mir, mein Name ist Bas Böttcher, wir machen die Bühne wieder frei. Danke, dass ihr euch uns eure Zeit geschenkt habt.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.